Liebe Brüder und Schwestern, ich lese zunächst einige Worte aus der Bergpredigt. Matthäus 5. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz kraftlos wird, womit soll man salzen? Es ist zu nichts Nütze, denn dass man es hinausschütte und lasse es die Leute zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Und man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wozu gibt es die Gemeinde Jesu? Was würdet ihr sagen? Ich kenne Gemeinden, die haben da noch nie drüber nachgedacht. Wozu sind wir eigentlich da? Wozu gibt es die Gemeinde Jesu? Wem fällt mal so spontan was ein? Man könnte ja verschiedene Gründe finden. Bitte?
Prinzipiell ist der Mensch ein Gesellschaftswesen.
Aha. Genau, weil der Mensch ein Gesellschaftswesen ist, ist der Jesus am Kreuz gestorben. Ach so, ja. Okay. Aha.
Weil der Glaube der Gemeinschaft,
ja.
Ist Mensch, ohne Gemeinschaft.
Ihr wisst ja sicher, dass wir jetzt so eine neue Gehirnforschung haben. Ne? Und die haben Dinge herausgefunden, dass sie sagen, also unser Gehirn, das ist so ein Wunderwerk und das ist ein Beziehungskosmos. Wir haben, meine Zeit, jetzt habe ich die Zahl vergessen, also so 1 Million Milliarden Synapsen in unserem Gehirn. Und das sind alles Verbindungen. Und so hat man jetzt rausgefunden, endgültig, geahnt hat man es immer, jetzt weiß man es genau, der Mensch ist ein Beziehungswesen. Geht alles um Beziehungen, da oben schon im Gehirn und auch wir untereinander. Der Jesus hat das damals schon gewusst, nicht? Als er gefragt wurde, was denn das Wichtigste für den Menschen ist, antwortet er mit dem Hinweis auf eine Beziehung. Du sollst Gott lieben, also mit dem Hinweis auf die tollste Beziehung, die es gibt. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Darum geht es eigentlich. Wozu gibt es die Gemeinde Jesu? Ja, da könnte man nun manche sagen, ich gebe jetzt nur mal eine schlichte Antwort, weil ihr ja noch das Wort Gottes eben von dem Salz der Erde und so weiter, dem Licht der Welt im Ohr habt. Weil es eine Aufgabe gibt, die nur sie in dieser Welt wahrnehmen kann. Es gibt eine Aufgabe, die nur ihr in dieser Welt wahrnehmen könnt. Nur ihr, nur wir Christen. Darum soll es heute gehen. Dann mit dem Versuch einer theologischen Klärung. Ich sage ganz kurz, was ich meine. Wenn jemand nicht so gut sehen kann, dann erkläre ich auch die Bilder so ein wenig. Wir sehen hier das Wort mit dem Versuch einer theologischen Klärung und dann sehen wir eine Lupe. Da schaut man hindurch, um etwas besser zu erkennen. So. Am Anfang, also eigentlich ist hier etwas verrutscht. Der Versuch der theologischen Klärung, da ist die Frage Mission und Gemeinde, wie verhalten sie sich zueinander? Man kann auch sagen Sendung und Gemeinde, wie verhalten sie sich zueinander? Zunächst aber, und davon gehen wir aus, am Anfang steht Gottes Erbarmen. Als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir kennen das Wort. Matthäus 9, Vers 36. Als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn. Sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Am Anfang der Sendung steht Gottes Erbarmen. Es geht gar nicht so um die Gemeinde und um Gemeindewachstum und all diese Dinge. Nein, am Anfang der Sendung, seiner Sendung, der Sendung Jesu und unserer Sendung, steht Gottes Erbarmen. So beginnt Mission nicht mit missionarischem Handeln, sondern mit Gottes Erbarmen, mit dem Schmerz Jesu. Die Sendung Jesu ist Ausfluss des göttlichen Erbarmens. Was ist also das Hauptinteresse unseres sich erbarmenden Gottes? Was ist sein Hauptinteresse? So wird es uns gesagt. Wir betrachten jetzt mal so das etwas genauer. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Die Liebe Gottes wurde uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat. Also wir achten mal genau drauf, Liebe Gottes und das Senden seines Sohnes. Das wird hier synonym gebraucht. Das wird hier in eins gesehen. Also um es noch ein bisschen genauer zu betrachten, Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbar, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, dass wir durch ihn leben. Die Liebe Gottes, die Liebe Gottes besteht in der Sendung des Sohnes. Liebe und Sendung sind also eins. Das lateinische Wort für Sendung heißt ja Mission, Missio. Also die Mission ist eigentlich Gestalt gewordene Liebe, Gestalt gewordene Gottesliebe. Es gab eine Zeit, da war das Wort Mission auch in unserer Kirche irgendwie ein Unwort. Das wollte man nicht hören, das wollte man nicht sagen. Es ist wahr, es ist auch im Namen der Mission manches falsch gelaufen und manches hat sich da auch draußen in der Welt Ungutes ergeben. Aber der schlechte Gebrauch, der hebt ja den guten Gebrauch nicht auf. Also Mission ist eigentlich die Liebe Gottes in Aktion. Worin besteht die Sendung Jesu? Ganz schlicht und einfach. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist es, das ist der Hauptpunkt überhaupt. Darum ist er gekommen. Darum ist er gekommen. Und damit sind wir bei Gottes Hauptinteresse. Gottes Hauptinteresse besteht darin, Verlorene zu retten. Gottes Hauptinteresse besteht darin, Verlorene zu retten. Und wenn das sein Hauptinteresse ist, und wenn Gott uns am Herzen liegt, dann müsste das auch unser Hauptinteresse sein. Wenn ich mich nicht für das interessiere, was meine Frau interessiert, ist das eigentlich ein Zeichen, dass es mir egal ist. Ne? Gottes Hauptinteresse besteht darin, Verlorene zu retten. An Gott sind wir interessiert, wenn uns interessiert, was ihn interessiert. Dann sind wir wirklich fromm. An Gott sind wir interessiert, wenn uns interessiert, was ihn interessiert. Wisst ihr, fromm ist irgendwie alle Welt. Entscheidend ist, worauf sich die Frömmigkeit richtet. Gott lieben und mit ihm die Verlaufenen und Verlorenen. Darum soll es uns gehen. Darum soll es uns gehen. Zwischenruf, Achtung. Wir meinen eine Liebe ohne Nebenabsichten. Wir schielen nicht auf persönliche oder gemeindliche Erfolge. Wir schielen nicht auf persönliche oder gemeindliche Erfolge. Sonst geraten wir nämlich unter Druck. Jesus hat nie Druck ausgeübt. Das Thema Gemeindewachstum zum Beispiel hat uns unmerklich in die Irre geführt. Ich war mal der erste Vorsitzende in Deutschland der AGA. Das war so eine Arbeitsgemeinschaft für Gemeindeaufbau. Oh, und wir waren hingerissen. Das kam so aus Amerika, Gemeindeaufbau. Genau das ist es. Und dann hatten wir auch so Gemeindeberater. Und wenn wir dann unsere Zusammenkünfte haben, dann haben sie erzählt von ihren Gemeindeberatungen. Und dann wirbelten die Zahlen da durch die Luft. Und oh, was sie da alles getan haben. Und langsam fiel mir auf, der Name Jesu kam eigentlich gar nicht mehr vor. Es ging nur noch um Gemeindewachstum, als sei der Herr Jesus fürs Gemeindewachstum gestorben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das erst gar nicht gemerkt. So ganz langsam, also ich bin ein Spätentwickler. Bei mir geht alles, also was bei dir in 10 Minuten passiert, passiert bei mir in 10 Jahren. Also ehe ich das dann so begriffen habe, aber irgendwie habe ich es dann doch auch begriffen. Das Thema Gemeindewachstum. Jesus wurde nicht für das Wachstum der Gemeinde gekreuzigt, sondern damit Menschen gerettet werden. Ihr kennt das, Matthäus 6, Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles zufallen, auch das Gemeindewachstum. Aber darauf sollen wir nicht schielen. Gemeinde Jesus schielt nicht. Ja? Schielt nicht auf das, was dabei herauskommt, sondern sie tut, was aufgetragen ist. Ihr Lieben, ein wichtiger Satz, der eigentlich ein bisschen das Leben Jesu zusammenfasst. Jesus hat viel gesagt und getan, aber nur eines gewollt. Jesus hat viel gesagt und viel getan, aber mit dem nur immer eines gewollt. Eines gewollt. Wenn du einen Baum fällen willst, wer hat schon mal einen Baum gefällt? Man merkt, ich bin in der Großstadt. Wisst ihr überhaupt noch, was ein Baum ist? Meine Zeit. Wenn man einen Baum fällt, dann muss man viele Schläge setzen. Aber jetzt kommt's. Die vielen Schläge alle in eine Kerbe. Immer in eine Kerbe. Ich sehe den kleinen Jesus, also den 11-jährigen Jesus. Sein Vater war ja Zimmermann und die mussten damals ihre Bäume und ihre Balken noch selber besorgen und mussten sich die Bäume selber fällen. Und dann hat Josef mal gesagt, na Jesusle, willst du nicht mal mitkommen und schauen, wie der Papa da Bäume fällt? Oh ja, sagt der kleine Jesus, da komme ich gerne mit. Und dann kommt er mit, dann sind sie da im Zedernwald und der Papa fängt an, mit der Axt einen Baum zu fällen. Ob sie Sägen hatten, weiß man nicht, aber Äxte sind bezeugt. Johannes, der Täufer, sagt, es ist die Axt der Wurzel schon an dem Baum schon an die Wurzel gelegt. Also, hier ist haut der Papa und er sieht der Vater, der Josef, und Jesus sieht das. Er sieht das. Und dann sieht er schlägt immer in eine Kerbe. Und ich glaube, das hat mit dem Herrn Jesus was gemacht. Immer in eine Kerbe. Tja, und dann schlägt der Papa mal gerade neben der Kerbe und sagt, oh, der ging daneben, hast du gesehen? Da sagt der kleine Jesus, nein, du hast doch den Baum getroffen. Na, sagt er, den Baum treffen, das ist es nicht. Du musst die Kerbe treffen, Jesus. Wenn du einen Baum fällen willst, immer die eine Kerbe. Dann fällt der Baum. Und das geht jetzt mit dem kleinen Jesus mit. Und als er dann anfängt mit seinem öffentlichen Wirken, da weiß er das noch. Ich stehe da nicht so in der Bibel, aber ich kann mir das vorstellen. Immer eine Kerbe. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nichts anderes. Alles dient dem. Jesus hat also viel gesagt, und viel getan, aber nur eines gewollt, und zwar Verlorene retten. Manchmal nur so einen einzigen Menschen. Und manchmal, wie hier, wir sehen hier ein gekentertes Schiff und da werden viele Menschen sozusagen rausgeholt und gerettet. Manchmal viele Menschen. Jesus hat manchmal nur mit Einzelnen geredet und hat sie ins Himmelreich geführt, aber er hat auch mal so im ganz großen Stil so zu 5000en geredet, um die ins Himmelreich zu führen. Ja? Und da bin ich richtig fundamentalistisch. Es wird heute manchmal gesagt, ja, diese Evangelisation so im Großen, das ist nicht mehr dran. Also wenn der Herr Jesus das vor 2000 Jahren getan hat, dann ist das heute auch noch dran. Also davon bin ich überzeugt. Ne? Wozu erweckt sich Jesus Evangelisten, wenn Evangelisation nicht mehr dran ist? Da fasse ich mich doch an den Kopf und greife ins Leere, wenn ich solche Sätze höre. Nicht? Ist doch komisch. Also der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ihr Lieben, um etwas anderes kann es in seiner Nachfolge substanziell nicht gehen. Darf ich das nochmal sagen? Um etwas anderes kann es in seiner Nachfolge substanziell nicht gehen. Suchen und retten, was verloren ist. Jesus wollte eines, um Gottes Willen Verlorene retten. Nicht um der Verlorenen willen, nicht um der Kirche willen, um Gottes willen. Das ist wichtig. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dadurch bekommen die Geretteten das ewige Leben. Aber damit passiert dann noch etwas, so steht es auch in der Heiligen Schrift. Wenn jemand zu Jesus Christus findet, dann ist er gerettet für das ewige Leben. Und gleichzeitig wird gesagt, die Liebe Gottes wird ausgegossen in die Herzen der Geretteten. Das heißt, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann hat nicht nur der was davon, sondern die ganze Welt, also mit der er zu tun hat, die haben auch was davon. Die Liebe Gottes wird ausgegossen in die Herzen der Geretteten. Nicht? Ihr seht hier, wie das Wasser fließt und wie eine Hand sich öffnet und das Wasser empfängt. Das Wort empfangen ist übrigens ein Hauptwort der Heiligen Schrift, besonders im Neuen Testament. Und Gottes geliebte Welt hat den Segen davon. Wir sehen hier ein Bild vom barmherzigen Samariter. Und darum, das ist meine Meinung, also ich habe so ein paar theologische Gegner, die sagen immer, du mit deiner Evangelisation, das soziale Engagement ist so wichtig, darum geht es heute. Oh. Ja, und dann bin ich auch erstmal ganz eingeschüchtert. Ja, ist aber auch wahr, wie kann ich nur und so. Tja, und dann habe ich auch so drüber nachgedacht und dann ist mir Folgendes gekommen. Das Ringen um das Seelenheil der Menschen ist der allersozialste Akt. Den Satz müsst ihr euch merken. Das Ringen um das Seelenheil der Menschen ist der allersozialste Akt. Der allersozialste Akt. Wenn die Liebe Gottes ausgegossen wird in die Herzen, dadurch, dass jemand zum Glauben kommt, boah, das hat doch wirklich eine soziale Seite. Ich hatte mal jemanden gekannt, als ich jung war, das war ein richtiger Egoist. Der kam mal aus dem christlichen Elternhaus, aber hatte nichts mehr davon, wollte davon nicht wissen. Und er sagt immer, mein Glaubensbekenntnis ist, wenn meine Brieftasche voll ist, dann geht es mir gut. Und wenn sie leer ist, dann geht es mir schlecht. Ha, 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 ha. Tja. Und dann wurde er Christ. Ich wohnte damals im Raum Bielefeld. Da gibt es die sogenannten Bodelschwingschen Anstalten. Das ist eine große, fast eine kleine Stadt in der Stadt. Und der Friedrich von Bodelschwing, der hat sich da sehr gekümmert um die Ärmsten der Armen, nämlich um geistig behinderte Menschen. Und dann ist der damals mal gesagt hatte, mein Glaubensbekenntnis ist, wenn mein Portemonnaie voll ist, dann geht es mir gut und wenn es leer ist, geht es mir schlecht. Der ist Christ geworden und dann ist er Diakon geworden. Und dann habe ich ihn ab und zu mal besucht. Und dann habe ich das mitbekommen. Der hatte so eine Gruppe von geistig schwerbehinderten Männern. Und der musste manchmal, ist das gar nicht schön, was ich jetzt sage, der musste manchmal einem der Männer den eigenen Stuhlgang aus dem Mund holen. Der hat sich so sehr gekümmert um die Ärmsten der Armen, so einen Dienst getan. Und da ist mir das so aufgegangen, das ist doch eine tolle Sache, das mit dem Evangelium. Also das Ringen um das Seelenheil der Menschen, meine ich, ist der allersozialste Akt. Wir machen hier eine ganz kleine Zäsur. Bisher haben wir also von der Sendung Jesu gesprochen. Nun geht es um die Sendung der Gemeinde. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist, seine Sendung. Und jetzt sagt er, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Damit ist also die Gemeinde in die Sendung Jesu hineingekommen. Die Gemeinde ist in die Sendung Jesu hineingekommen. Und nun kommt das mit der theologischen Klärung. Wir fragen nach dem Verhältnis von Sendung und Gemeinde. Für die Sendung verwenden wir im Folgenden dieses Pfeilsymbol. Also ihr seht hier einen großen, dicken Pfeil, der geht so, der zeigt so nach rechts. Das ist das Symbol für die Sendung. Und für die Gemeinde nehmen wir dieses Symbol, also eine kleine Kirche. Das ist die Gemeinde. Aber ich habe noch ein anderes Symbol für die Gemeinde, nämlich diesen Haufen Menschen. Das seid ihr jetzt. Ne? Gnadenkirche heißt ihr, ne? Oh, Gnadenkirche. Also das seid ihr jetzt. Auch das. Einmal dieses Symbol und dann dieses Symbol. Oh, die Gemeinde in der Sendung Jesu. Jetzt sehen wir den großen, dicken Pfeil und diese vielen Menschen sind mittendrin in diesem Pfeil. Die Gemeinde in der Sendung Jesu. Beachte, alle hier, die zur Gemeinde gehören, stehen mit ihren Gaben in der Sendung Jesu. Das ist das Vorzeichen. Der ganze Herr Jesus, mit allem, was er hatte, mit allem, was er konnte, stand unter der Sendung des Vaters. Und genauso steht die Gemeinde mit allem, was sie ist, mit allem, was sie hat, mit allen Gaben. Sie steht mit ihren Gaben in der Sendung Jesu. Gibt es auch Gemeinden neben der Sendung? Jetzt sehen wir hier den dicken Pfeil und die Menschenmenge steht außerhalb des Pfeiles. Gibt es auch Gemeinden neben der Sendung Jesu? Ihr Lieben, Gemeinde neben der Sendung ist Gemeinde im Gericht. Die steht im Gericht. Die sagt, Herr, Herr, aber tut nicht, was er sagt. Du hast den Namen, dass du lebendig bist. Nicht? Du hast das Image, eine lebendige Gemeinde zu sein. Aber du bist das gar nicht. Die Gemeinde neben der Sendung ist die Gemeinde im Gericht. Ihr kennt das Wort ja, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Große Frage. Was sind die Kennzeichen einer Gemeinde im Gericht? Was sind die Kennzeichen einer Gemeinde, die im Gericht steht? Da kann man lange drüber nachdenken. Das habe ich getan. Und um das ein bisschen abzukürzen, nenne ich euch jetzt mal die Kennzeichen einer Gemeinde, die im Gericht steht. Also das ist die große Frage. Kennzeichen der Gemeinde im Gericht. Erstens, sie betet. Zweitens, sie macht Lobpreis. Drittens, die hört jeden Sonntag eine neue Predigt. Viertens, sie hat Hauskreise. Und fünftens, sie tut viel Gutes. Das sind die Kennzeichen einer Gemeinde im Gericht. Sie tut viel Gutes, aber unterlässt das eine, das allein Gebotene, das Entscheidende. Jesus an die Gemeinde von Sardes, du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Und hier sehen wir es. Die Gemeinde neben der Sendung ist die Gemeinde im Gericht. Sie sabotiert, kann man da unten lesen, hat was verschoben, sie sabotiert an, mit dem Guten, das sie tut, ihre Bestimmung. So was gibt es. Sie sabotiert mit dem Guten, das sie tut, ihre Bestimmung. Wir fragen also nach dem Verhältnis von Sendung und Gemeinde. Jetzt ist es ein bisschen komisch geworden. Auf meinem Stick sieht das nicht so aus. Soll eigentlich nur so ein Bild sein. Sendung und Gemeinde. Wie verhalten sich Sendung und Gemeinde zueinander? Die vorherrschende Meinung ist die Sendung sei eine Funktion in der Gemeinde. Wir sehen hier das Symbol der Gemeinde, das Gemeindehaus, die Kirche, und da drin diesen Pfeil, die Sendung. So denken die meisten. Die Sendung ist eine Funktion der Gemeinde. Nach dem Neuen Testament aber ist es umgekehrt. Da ist es umgekehrt. Die Gemeinde ist eine Funktion der Sendung. Nicht die Sendung ist in der Gemeinde, sondern die Gemeinde ist in der Sendung. Liebe Brüder und Schwestern, das ist eine andere Welt. Die Gemeinde ist eine Funktion der Sendung. Die Sendung ist nicht Teil innerhalb der Gemeinde. Die Gemeinde hat Teil an der Sendung. Gemeinde gibt es, weil es die Mission gibt und nicht umgekehrt. Es fängt nicht mit der Gemeinde an, es fängt mit der Mission an, mit der Sendung. Die Sendung ist nicht ein Teil immer innerhalb der Gemeinde. Die Gemeinde hat Teil an der Sendung. Das heißt also, wir sehen ja hier das Kirchengebäude. Könnt ihr das lesen, was da drin steht in der Kirche? Also Gebet, Leitung, Seelsorge, Diakonie, Senioren, Predigt, Jugend, Kinder, Evangelisation, alles unter dem Vorzeichen der Sendung. Man könnte ja denken, naja, Evangelisation ist ja klar, das ist unter dem Vorzeichen der Sendung. Hast du eine Ahnung, was ich da alles so erlebt habe? Ein Pfarrer lädt mich ein zur Evangelisation und irgendwann kommt mir das komisch vor. Ich frage ihn, warum machst du das eigentlich? Ja, weißt du, wir müssen jedes Jahr so eine Statistik abliefern und wie viel denn so im Gottesdienst waren. Und ich deklariere jeden Abend als Gottesdienst und habe nachher eine tolle Zahl, wesentlich größer und so als im letzten Jahr. Und so, und deswegen machst du Evangelisation. Ja, der war ein bisschen naiv, ne? Also du missbrauchst hier nicht nur die Evangelisation, ich fühle mich auch missbraucht. Ja? So was gibt es. Es gibt nichts, was nicht gibt. Also die Gemeinde hat Teil an der Sendung. Alle Gaben und Dienste der Gemeinde stehen unter dem Vorzeichen der Missio Dei, der Sendung Gottes. Ihr Lieben, das müsst ihr verinnerlichen. Alle Gaben und Dienste der Gemeinde stehen unter dem Vorzeichen der Missio Dei. Das hat eine dramatische Konsequenz. Die Sendung muss alle Dienste und die Struktur der Gemeinde bestimmen. Es gab in den 60er Jahren vom Ökumenischen Rat der Kirchen, da war der noch ein bisschen fromm, da gab es ein Buch, eine Schrift, die hatte den Titel Mission als Strukturprinzip. Als ich diesen Titel damals gelesen habe, da ist es mir heiß den Rücken runtergegangen. Dieser Titel allein, der hat in mir unwahrscheinlich viel ausgelöst. Mission als Strukturprinzip, das heißt, man muss fragen, was ist denn das Prinzip der Struktur unserer Gemeinde? Ja? Und da kann einem vieles einfallen, Gemeinschaft, Fröhlichkeit, Lobpreis, all das Wunderschöne, aber die Mission, schreibt der, ist das Strukturprinzip der Gemeinde. Darum muss es gehen. Alles ist dem untergeordnet. Das ist so dieser Punkt. Biblisch sind alle Dienste, Maßnahmen, Aktivitäten nur, wenn sie unter dem Vorzeichen der rettenden Liebe der Sendung stehen. Nochmal, wir sehen hier den großen Pfeil und da sind sie alle drin. Die Maßnahmen der Gemeinde, sie gehören in die Sendung. Das andere Bild nochmal, die Gemeinde als Gottes Gesandtschaft hat nicht das Recht, über die Sendung zu bestimmen. Damals gab es diese seltsame Formulierung vom morphologischen Fundamentalismus. Habt ihr das mal gehört? Habt ihr noch nicht gehört? Da wird aber Zeit, dass ich komme, ne? Mann, also die Morphe, das ist ein griechisches Wort, heißt Gestalt. Und Fundamentalismus heißt also, wir haben uns geeinigt auf diese eine Gestalt. Praxis wird es in der Gemeinde, ach, was Sie da sagen, das war immer so bei uns und so bleibt das auch. Das ist morphologischer Fundamentalismus, ja. Auch wenn man merkt, die Bibel meint was völlig anderes, nö, das machen wir nicht, das war immer hier so und so. Morphologischer Fundamentalismus. Das heißt, die Sendung verkommt hier zu einem Teil unter anderem, ne? Die Sendung ist ja dabei. Das ist ja das, ja. Aber die hat eigentlich nur eine Alibi-Funktion. Ja, wir sind auch dafür, nicht? Aber ist nicht das Tragende, ist nicht das Eigentliche. Hier muss man die Sendung regelrecht suchen. Wieder eine Verzerrung. Die Sendung kommt vor, aber das dient der Selbsttäuschung. Der Selbsttäuschung. Die Sendung kommt vor. Einmal im Jahr ein Alpha-Kurs, alle 3 Monate einen missionarischen Vortrag. Das aber betrifft nicht die Gemeinde als Mannschaft. Kleine missionarische Maßnahmen lassen sich gut als Alibi für die faktische Missionslosigkeit im Ganzen missbrauchen. Ich kenne Gemeinden, auch freikirchliche Gemeinden, die machen alle 3 Jahre bei Pro Christ mit, ne? Ja, Mensch, ja, wie sieht's mal so, habt ihr mal so evangelisiert? Ja, alle 3 Jahre Pro Christ. Und dann lerne ich die Gemeinde näher kennen, dann merke ich, das ist überhaupt gar keine missionierende Gemeinde. Die denken, also ich will es mal so sagen, man kann nicht eine Woche missionarisch sein und dann 3 Jahre nicht missionarisch. Das geht nicht, ja. Da klebt man sich ein Etikett an. Wir werden morgen noch reden über die Kennzeichen, über die missionarische Infrastruktur einer Gemeinde. Es gibt Gemeinden, die haben die Gesinnung, missionarisch zu sein. Aber diese Gesinnung gewinnt gar keine Gestalt. Darum geht es. Der Heilige Geist ist ein Praktiker. Der Heilige Geist ist der Schöpfergeist. Der will immer ins Konkrete, immer in die Gestalt. Darum geht es. Also das ist das Verwirrspiel. Die Sendung kommt vor, einmal im Jahr ein Alpha-Kurs, alle 3 Monate einen missionarischen Vortrag. Das aber betrifft nicht die Gemeinde als Mannschaft. Kleine missionarische Maßnahmen lassen sich gut als Alibi für die faktische Missionslosigkeit im Ganzen missbrauchen. Nach der biblischen Wahrheit stehen alle Teile unter der Sendung. Ihr Lieben, es geht hierher nicht nur um so ein bisschen Struktur. Ja, gut. Wenn die Sendung verkommt, geht es auf Kosten der Rettung, auch unserer Kinder und Enkelkinder und vieler anderer. Die Retterliebe kommt unter die Räder. Wir tun in unseren Gemeinden viele gute Dinge. Oft haben sie nur einen Fehler. Sie verdrängen die Sendung. Und jetzt kommt vielleicht der ernsteste Satz dieses Tages und dieser ganzen Freizeit. In manchen Gemeinden geschieht zu viel Gutes für die Menschen, als dass noch Zeit für ihre ewige Rettung bliebe. In manchen Gemeinden geschieht zu viel Gutes für die Menschen, als dass noch Zeit für ihre ewige Rettung bliebe. Und das ist das Gefährliche mit den guten Dingen. Ich hatte kürzlich ein Gespräch am Telefon mit einer diözesanen Kuratorin, oder wie das so heißt, diese Namen sind ja toll hier alles, ne? Und die sagte, wir rennen hier im kirchlichen Hamsterrad. Kirchliches Hamsterrad. Also viel Bewegung und man kommt keinen Meter voran. Das heißt das ja, ne? In manchen Gemeinden geschieht zu viel Gutes für die Menschen, als dass noch Zeit für ihre ewige Rettung bliebe. Das sogenannte Gute erweist sich als das gut getarnte Böse. Wenn Gutes die Rettung verdrängt, steht es im Dienste des Bösen. Als die lutherische Kirche noch fromm war, zum Beispiel die Vereinigung der evangelischen Kirchen in Deutschland, da haben sie mal folgende These herausgegeben. Wie Christus der Gesandte und der Sendende zugleich ist, so ist auch seine Kirche die Frucht und das Werkzeug seiner Sendung zugleich. Die Kirche hat sich also nicht zu entscheiden, ob sie Mission treiben will, sondern sie kann sich nur rufen lassen, Kirche zu sein, das heißt, sich senden zu lassen. These der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschland 1958. Davon ist die Evangelische Kirche Deutschlands und Österreichs weit abgerückt. Wir hier sind Mitglieder einer sterbenden Kirche. Und die Ursache liegt hier. So, jetzt machen wir mal erst eine Zäsur.